ARD.
Hallo, ich bin Tarek Yousbashi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine am Dienstag, den 30. April um 7.30 Uhr. Trotz ausstehender Antworten der Hamas gibt es nach den jüngsten Verhandlungen in Kairo Hoffnung auf einen Waffenstillstand in Nahost. Die pro-palästinensischen Demonstrationen an US-Universitäten gehen weiter. Wie soll Präsident Biden reagieren? Und die ukrainische Regierung erhöht den Druck auf wehrfähige Männer, die sich im Ausland aufhalten. Das sind einige unserer Themen heute am Dienstag, den 30. April. Nach den jüngsten Verhandlungen in Kairo gibt es Hoffnung auf einen Waffenstillstand in Nahost. Dem britischen Außenminister Cameron zufolge sieht der vorgeschlagene Deal eine 40-tägige Feuerpause vor. Eine Reaktion der Hamas steht allerdings noch aus. Nach Angaben aus dem Weißen Haus telefonierte US-Präsident Biden am Abend erneut mit den Staatschefs von Ägypten und Katar, al-Sisi und al-Thani. Dabei habe Biden betont, dass die Hamas unbedingt Geiseln freilassen müsse. Vorher hatte schon eine Sprecherin des US-Präsidenten die Hamas aufgefordert, dem jüngsten Verhandlungsvorschlag Israels zuzustimmen. Er sieht neben der Waffenruhe einen Austausch israelischer Geiseln der Hamas gegen palästinensische Gefangene vor. In den USA gehen die pro-palästinensischen Demonstrationen an vielen Universitäten weiter. Die New York Times hat landesweit deutlich mehr als 800 Festnahmen gezählt. Vor allem die Republikaner werfen den Teilnehmern Antisemitismus vor und versuchen, das Thema zu instrumentalisieren. In US-Medien wird bereits diskutiert, sind die Demonstrationen vergleichbar mit den Protesten gegen den Vietnamkrieg? Die Studentenunruhen damals haben die Politik verändert. Aus Washington berichtet Ralf Borchert.
Bewegt euch, Polizisten, aus dem Weg! Sprechchöre wie diese an der George Washington University sind an immer mehr Universitäten im ganzen Land zu hören. Für die Universitätsleitungen eine Gratwanderung. Vorwürfe, jüdische Studenten fühlten sich bedroht, setzen sie unter Druck zu handeln. Lassen sie die Protestcamps räumen, droht Eskalation. Aus Regierungssicht ein ähnliches Dilemma. Präsident Joe Bidens Sprecherin Karine Jean-Pierre formuliert es so: Es gibt keinen Platz für Antisemitismus an Universitäten oder irgendwo anders. Die freie Meinungsäußerung ist wichtig, aber sie muss innerhalb gesetzlicher Grenzen ausgeübt werden.
Free expression has to be done within the law.
Die Republikaner versuchen, die Lage für den Wahlkampf zu nutzen, werfen der Regierung vor, tatenlos dem Chaos an den Universitäten zuzusehen. Der republikanische Kongressabgeordnete Mike Waltz aus Florida nennt die Israel-Politik der beiden Regierungen bei Fox News schwach. Diese Mehrdeutigkeit, dieses Wischiwaschi ist für die ganze Welt erkennbar. Während Außenminister Antony Blinken versucht, die Hamas zur Freilassung der Geiseln zu bewegen, sieht die Hamas die Studentenproteste hier. Die Botschaft an die Hamas ist, die Zeit arbeitet für sie. Also mehr Härte zeigen, auch an den Universitäten? Nein, sagt der demokratische Senator Tim Kaine aus Virginia. Die Nationalgarde auf die Universitätsgelände zu rufen, das würde sehr viele Leute daran erinnern, was während des Vietnamkriegs passierte. Und das ging nicht gut aus. Tiefpunkt der Einsätze damals. An der Kent State University in Ohio wurden 1970 bei einem Einsatz der Nationalgarde 4 Studenten erschossen. Die Frage, ob die Demonstrationen gegen den Gaza-Krieg bereits mit den Protesten gegen den Vietnamkrieg vergleichbar sind, wird in US-Medien immer öfter gestellt. Angus Johnston, Professor an der City University in New York, betont im Fernsehsender PBS die Unterschiede. Die Proteste selbst sind diesmal ziemlich moderat. Wir haben bisher nicht wie Ende der 60er Jahre wirkliche Krawalle gesehen, Steine, die auf Polizisten fliegen. Was derzeit aber schon Öl ins Feuer gießt, sind Polizeieinsätze mit Massenfestnahmen von Studierenden, aber auch Festnahmen und in einigen Fällen Schlagstockeinsätze gegen Dozenten. Und Dozenten. Und Präsident Biden, hat er Spielraum, seine Nahostpolitik zu ändern? Ein Problem hat er auf jeden Fall. Eine CNN-Umfrage ergab, dass 71% der Befragten mit Bidens Umgang mit dem Krieg zwischen Israel und der Hamas unzufrieden sind, nur 28% zufrieden. Alex Thompson vom Nachrichtenportal Axios nennt Bidens Optionen sehr begrenzt.
It's really a no-win situation.
Es ist eine Situation, in der er wirklich nicht gewinnen kann. Wenn er jetzt deutlich mehr pro-palästinensisch agiert, der Forderung seiner Partei Linken nachkommt, sich vollkommen gegen Israel wenden würde, dann würde er eine ganze Reihe anderer Probleme bekommen mit der politischen Mitte des Landes. Das Thema spaltet die Demokratische Partei genau in zwei Hälften. Es gibt keine einfache Antwort.
And there's no easy answer.
Soweit Ralf Borchardt aus Washington. Und damit blicken wir auf den Krieg in der Ukraine. Deutschland hat der Ukraine weitere 10 Schützenpanzer vom Typ Marder und andere Waffen zur Verteidigung geliefert. Nach Regierungsangaben gehört zu der Lieferung auch ein zweites Flugabwehrsystem vom Typ Skynex, außerdem Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard und für das System Iris-T. Das zugesagte dritte Flugabwehrsystem vom Typ Patriot steht nicht auf der aktualisierten Liste der deutschen Militärhilfe. Wer ist geflohen und wer ist geblieben und hat gekämpft? Diese Frage wird in der Ukraine gerade kontrovers diskutiert. Das Außenministerium will Männern im wehrfähigen Alter, die sich im Ausland aufhalten, nun vorübergehend bestimmte konsularische Dienstleistungen entziehen. Und das sorgt für Aufruhr. Aus Kiew, Rebecca Barth.
Es ist eine wütende Menschenmenge, die sich vor einer ukrainischen Passbehörde in Warschau versammelt hat. Konsularische Dienstleistungen sind aktuell ausgesetzt. Ukrainer im Ausland können beispielsweise keinen Reisepass mehr beantragen. Der Druck auf die Männer steigt, auch wenn sie sich bereits nicht mehr im Land aufhalten. So will es der ukrainische Außenminister. Dmytro Kuleba spricht von Fairness. Ein Auslandsaufenthalt entbinde nicht von der Verpflichtung gegenüber der Heimat. Unverständnis darüber beim ukrainischen Lkw-Fahrer Maxim in der polnischen Hauptstadt. Das ist ein Kampf gegen Menschen, die vor der Armee fliehen. Aber wir wurden gar nicht gefragt, warum wir ins Ausland gegangen sind. Ich bin legal hier und das Mobilisierungsgesetz ist noch nicht in Kraft getreten, aber hier wird es bereits angewendet. Nach monatelangem Ringen hat das ukrainische Parlament im April ein neues Mobilisierungsgesetz auf den Weg gebracht. Die Einberufung ins Militär wird von vielen als ineffektiv kritisiert. Oft fehlt es den Behörden schlichtweg an Daten, denn viele Menschen wohnen nicht an der Adresse, unter der sie gemeldet sind. Mit dem neuen Gesetz sind Männer nun aufgefordert, ihre Meldedaten zu erneuern. Und das solle eben auch im Ausland gelten, argumentiert Roman Kostenko von der oppositionellen Holos-Partei. Auch Wehrpflichtige im Ausland müssen ihre Daten erneuern. Es sollte keine zwei Klassen geben zwischen denjenigen, die kämpfen und denjenigen, die wehrpflichtig sind, aber Mittel und Wege suchen, um im Ausland zu bleiben. Kostenko hat selbst gekämpft, ist gut im Militär vernetzt und kennt die Probleme der Soldaten. Für viele an der Front geht es in der Debatte vor allem um Gerechtigkeit. Weil die Meldeadressen oft veraltet sind, greifen die Einberufungsbehörden in vielen Fällen zu brutalen Methoden. Besonnener gehen da diese Männer in Kiew vor, wie eine Reportage der Journalisten von Slitsko Info zeigt. Sie gehen von Tür zu Tür, aber treffen in den Wohnungen nur selten Männer an. Oft öffnen Frauen und geben keine Auskunft darüber, wo sich ihr Mann oder Sohn gerade aufhält. Zu groß ist die Angst vor der Front.
Oh.
Vom Balkon aus werden sie von einer Anwohnerin beschimpft. Wütend stürmt die Frau auf die Uniformierten zu. Kein Einzelfall. Drei Männer in ihrer Familie seien bereits eingezogen worden, sagt sie. Männer hätten keine Angst vor der Behörde, erwidert einer der Uniformierten. Denn wer weglaufe, sei schließlich kein Mann. Die junge Frau aus Bucha hat sich erst vor kurzem selbst der Armee angeschlossen. Ihr Freund ist im Krieg schwer verletzt und ihr Bruder getötet worden. Ich bin zurückgekommen. Als der Krieg begann, war ich im Ausland. Ich hätte bleiben können, mir dort ein Leben aufbauen können. Ich hatte eine Wohnung, einen guten Job. Ich habe alles zurückgelassen und bin in die Ukraine zurückgekehrt. Wir werden jetzt hier gebraucht. Jetzt muss man für sein Land kämpfen und nicht einfach abhauen. Für diejenigen, die das Land verlassen haben, hat Lilia kein Verständnis. Sie sollen nicht zurückkommen. Ich glaube ganz fest an den Sieg. Ich will mir gar nichts anderes vorstellen. Diejenigen, die erst nach dem Sieg zurückkehren, brauchen wir nicht. Die Soldaten an der Front sind nach 2 Jahren Krieg erschöpft und benötigen Entlastung. Doch kaum jemand will in einem festgefahrenen Stellungskrieg ohne ausreichend Munition kämpfen. Die ukrainische Gesellschaft muss eine schmerzhafte Debatte führen.
Soweit Rebecca Barth aus Kiew. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek.